Manchmal wird man von Büchern eingeholt. Das wirft einen mitunter voll aus der Realität des Lebens. Ein kleines Büchlein von Kurt Tucholsky hatte das vor etwa 2 Jahren geschafft, als ich die Geschichte mal wieder in die Hand nahm. Ein wenig glücksschwebend angesichts des Wiederlesens mit Claire und Wölfchen beschloss ich, da wo die glücklich waren, da will ich auch mal hin. Wer weiß...
Ein Bilderbuch für Verliebte, nennt Kurt Tucholsky seine berühmte Novelle, die heute so modern ist wie gestern und morgen.
Es ist etwas Ungeheuerliches, was du zu tun im Begriffe bist.
Was denn?
Du nimmst ein junges Mädchen, das verhältnismäßig unbescholten ist. Du nimmst es mit auf dein Zimmer.
Hast du nichts bemerkt?
Was soll ich denn bemerkt haben?
Schule, Umgang, Freunde, alles in Ordnung?
Ja, Wilhelm.
Kein Mann?
Was wandelt dich an, Wölfchen?
Die Liebe, Claire. Sie wandelt mich im Moment ziemlich stark an.
So wie Sie mit Ihrem Redakteur stehen. Ich weiß ja nicht, ich denke mir nur meinen Teil, aber... Also ich wundere mich, dass Sie noch nicht mit ihm in Rheinsberg waren.
Rheinsberg. Eine köstliche Geschichte von einem Meister, pikant angerichtet und mit Charme serviert.
Ein Doppelzimmer für Sie und die Frau Gemahlin.
Er weiß alles, Wölfchen.
Dass Sie mir ja anständig sind zu Fräulein Claire.
Liebst du mich, Wölfchen? Du musst zugeben, dass es eine hübsche Frage ist.
Kurt Tucholsky betrat 1912 mit Rheinsberg nicht nur die literarische Bühne, er veröffentlichte damit auch seinen ersten Bestseller. Ein Jahr zuvor verbrachte er mit seiner damaligen Verlobten Else Weil auch ein ähnliches Wochenende in Rheinsberg. Oder war es genau dieses Wochenende von Wölfchen alias Kurt und Else alias Claire? Else wurde Kurts erste Frau. Jedenfalls, beide Geschichten spiegeln großes Glück. Glück des Moments, Glück des Lebens. Deutsches Reiseradios Podcast 307 mit Rüdiger Edelmann und dem Ausgangsgefühl, da will ich hin, nein, da muss ich hin. Gefühl, Freiheit, Liebe, das alles soll Rheinsberg sein. Besuchen wir gemeinsam einen Glücksort und schwelgen in Leichtigkeit.
Das Interessante ist bei den beiden ja die Unbeschwertheit, die Leichtigkeit, mit dem die herkamen und auch die Leichtigkeit, wo sie auf die Bevölkerung geguckt haben. Es gibt so schöne Szenen, wo sie auch so erzählen, wie sie Walzer tanzen vor einem Restaurant, das es heute nicht mehr gibt übrigens, ja, wie sie dann gucken, wie der Einheimische sich im Kino amüsiert hier. Also Sommerfrische ist für mich, ich lasse mich ein auf das, was vor Ort ist, auf die Geschichte, auf die Menschen, auf die Natur. Ich komme runter und genieße das auch.
Als dann Rheinsberg und das Bilderbuch für Verliebte. In der 1967er Verfilmung der Rheinsberg-Geschichte von Kurt Hoffmann ist von der guten alten Zeit die Rede. Eine werbende und wertende Aussage, die Kurt Tucholsky sicher verneint hätte. Trotzdem war es eine tolle Verfilmung, deren Töne ich zur Illustration der Akteure hier benutzt habe. Ein Manko gibt es trotzdem. Der Film konnte damals nicht direkt in Rheinsberg gedreht werden und gerade auch deshalb wollte ich hin, nach Rheinsberg, um zu sehen, wie es da tatsächlich ausschaut. Ganz unter uns, schöner als im Film. Das war mir ganz schnell klar. Da genügte schon ein kleiner Rundgang durch den Schlosspark und auch durchs Städtchen.
Ein Bilderbuch für Verliebte. Es ist natürlich eine Geschichte, die Rheinsberg auch bekannt gemacht hat. Bei vielen Lesern gehört zur Weltliteratur dazu. Und die Tafel in Erinnerung an Klärchen und Wolf hängt dort hinten an dem Baum. Wir gucken dort rüber. Viele Touristen kommen deswegen nach Rheinsberg. Rheinsberg hat ja mehrere Anziehungspunkte. Wir waren eben beim Schloss, bei der preußischen Kultur. Wir haben Fontane erwähnt, wir haben Tucholsky erwähnt. Und last but not least, in Rheinsberg wurde das erste Kernkraftwerk der DDR gebaut, das erste deutsche Kernkraftwerk gebaut, was natürlich auch zu einer Erweiterung und zu einer Neudefinition der Stadt geführt hat.
Jörg Möller ordnet ein. Er ist nicht umsonst der Vorsitzende des Vereins Stadtgeschichte Rheinsberg. Das Kernkraftwerk ist seit geraumer Zeit Vergangenheit. Die Touristen kommen noch immer wegen Kläre und Wölfchen, sagt auch Anita Förster, die ehemalige Chefin der Kurt-Tucholsky-Buchhandlung in der Schlossstraße.
Ja, er ist ein Touristenmagnet, muss ich nach wie vor sagen. Ob die Ur-Rheinsberger, sage ich mal, mit Tucholsky viel anzufangen wissen, ich weiß es nicht. Aber dieser Personenkreis, der nur dieses Büchlein kennt, der kommt natürlich nach Rheinsberg, um hier zu heiraten und dann auch genau wie Claire und Wölfchen lustwandelnd durch den Schlosspark zu ziehen. Das ist schon ein Fakt. Da kann das Standesamt Ihnen sicherlich mehr erzählen. Denn die haben da jedes Jahr großen Andrang.
Aber wie begann das alles? Warum ausgerechnet Rheinsberg? Jörg Möller hat natürlich die Antwort sofort parat.
1899, der Bahnhof Rheinsberg geht in Betrieb. Es gibt eine Bahnverbindung nach Rheinsberg. Und damit entsteht, und wir sind jetzt wieder der Zeit bei Tucholsky, dieser Reisetourismus, man kommt mit der Bahn hierher. Es entstehen sprungartig jede Menge Hotels und Gaststätten, Übernachtungsmöglichkeiten, um dem Berliner hier etwas Attraktives zu bieten.
Wir haben das Ganze am Anfang schon von Stadtführerin Jeanette Lehmann gehört. Mit der Jahrhundertwende begann die Zeit der Sommerfrische. Die Berliner entdeckten das Umland.
Es ist erstaunlich, zu der Zeit, als Wölfchen und Klärchen hier waren, also um 1910 rum, hatten wir so ungefähr 2.500 Einwohner in Rheinsberg, aber konnten zu dieser Zeit 1.000 Leuten mit einem Schlag Mittagessen anbieten. So viele Restaurants gab es hier, so viele Seele gab es hier. Also wir waren für die Sommerfrischler, haben wir uns geöffnet hier in Rheinsberg.
Und dieser Tatsache erlagen wohl auch Kurt Tucholsky und Else Weil. Gemerkt, die Figuren verschwimmen mit der Realität. Kurt und Else waren um 1910 da. Ihre alter Egos Wolfgang und Claire traten erst mit der Veröffentlichung des Buchs im Jahr 1912 auf den Plan. Das Buch sorgte für damalige Verhältnisse für einen Run auf das Städtchen, wie es heutzutage allenfalls eine Lonely Planet-Vorstellung erreicht. Rheinsberg war plötzlich Kult.
Und als das Buch erschien hier 1912, und das ist ja toll verkauft worden, ne, in auf dem Kudamm, hat das so eingeschlagen, also bessere Werbung hätten wir für Rheinsberg gar nicht machen können, dass 1913, so habe ich es mal gelesen, zu Pfingsten Sonderzüge hierher kamen mit 6.000 Berliner mit dem Buch in der Hand und die wollten genauso lieben wie die beiden auch.
Es war auch die Suche nach der Freiheit von der wilhelminischen Brüderie. Dementsprechend will Claire auch von der Haushälterin der Eltern einen guten Tipp.
Wenn ein junges Mädchen sich nicht gerade in Haustoren herumdrücken will und der gute Ruf weder hier noch dort, worunter sich in diesem Falle seine Wohnung versteht, verletzt werden soll. Was macht man da eigentlich?
Tja, Fräulein Claire, so wie Sie mit Ihrem Redakteur stehen. Also ich wundere mich, dass Sie noch nicht mit ihm in Rheinsberg waren.
Rheinsberg?
Natürlich, Rheinsberg.
Vorstellen was?
Tja, mein Nachthemd. Es ist ein ganz normales Nachthemd.
Ein ganz normales.
Wir nehmen es.
Wir nehmen es.
Aus dem Schrank.
Aus dem Schrank.
Legen es in einen Koffer.
In einen Koffer. In welchen Koffer?
In deinen Koffer, wenn du einen Koffer hast. Hast du einen Koffer?
Ja, ich habe einen Koffer.
Wir brauchen einen Koffer, der etwas hergibt. Nicht einen, den ein Portier mit zwei Fingern anfasst. Der ganze Ruf eines Mannes muss in diesem Koffer enthalten sein. Sonst werfen sie uns raus.
Claire.
Begreifen würde dir stehen, aber du bist langsam, Wölfchen. Ich muss mir ernsthaft überlegen, ob ich mit einem Mann verreisen kann, der so langsam im Begreifen ist.
Verreisen? Wohin verreisen?
Nach Rheinsberg.
Ach. Das ist eine Idee, für die ich dich küssen könnte.
Dann tu's.
Ganz schön verwegen die beiden und natürlich stellt sich auch die Frage, ob Rheinsberg in dieser Zeit einen etwas halbseidenen Ruf hatte. Bin ich etwa der Erste, der Jeanette Lehmann diese Frage stellt?
Nee, das glaube ich nicht. Also davon habe ich nichts gehört. Aber es hatte einen Ruf gehabt, erstmal schön zu liegen. Rheinsberg liegt ja nun wunderschön ja an den Seen, dass man hier also in der Natur wandeln kann, dass wir hier das Schloss haben. Das gehört also die Geschichte auch dazu. Und Rheinsberg als kronprinzliche Residenz und dann noch Natur drumherum und man kann sich hier erholen ganz gut. Ich denke, das wussten die Berliner.
Und damit auch Kurt Wolf und Else Kläre. Die Charaktere geraten immer mehr und immer öfter durcheinander. Aber ohne Kurt kein Wölfchen und Klärchen und ohne Else auch keine Reise mit Kurt.
Man merkt das immer, wenn man es liest, an einigen Details. Also wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, ob er drüben hier im Ratskeller wirklich übernachtet hat, weil er beschreibt, er ist mal nachts aufgewacht, weil Klärchen ist dann wohl auch unterwegs gewesen, sie hat schlafgewandelt und er hat beschrieben, dass er den Schatten vom Obelisken, den ich gesehen habe, hier vor unserer Postmeilensäule. Und deshalb kommen wir auf den Ratskeller und ich meine, solche Details kann man eigentlich nur wissen, wenn man vor Ort war. Und wir haben leider keine Eintragung von den beiden in irgendwelche Gästebücher. Aber es gibt so viele Details, die er hier beschrieben hat. Er muss hier gewesen sein mit Else Weil und hundertprozentig war er hier, genau.
Sicher kein halbseidener Ort, aber wenigstens eine halblegale Reise. Von wegen der Erotik.
Gerade Klärchen hat von dem Papa und der Mutti erzählt, sie ist bei irgendjemandem, aber war mit ihm unterwegs. Und diese Zweisamkeit, diese Leichtigkeit, das haben die hier sehr ausgelebt. Und sie war ja auch eine ganz schöne Nudel gewesen, muss man sagen. Die hatten sehr viel Freude miteinander und sehr viel Spaß. Und natürlich war das Erotische, was dazu kam, ist auch nicht so kurz gekommen.
Ich will mein Nachthemd.
Aber du hattest doch gar keins.
Ich hatte. Und wie ich hatte. Glaubst du, meine Mutter hätte mich ohne Nachthemd fahren lassen? Hier ist es. Was mache ich denn jetzt damit?
Ich pack's ein.
Man sieht, dass du nicht die Tochter einer anständigen Mutter bist. Zerknüllen. Hm? Zerknüll mal.
Ich zerknülle sehr gerne deine Nachthemden.
Und wie ich dir das glaube.
Ein so schönes Nachthemd.
Ja, und von so schlichtem Weiß, nicht wahr, Wölfchen? So komm's reicht.
Da stehe ich nun mitten in Rheinsberg und suche Wölfchen und Klärchen. Was hat Jörg Möller gesagt? Das Schild für Selfie. Was steht drauf? Liebesspendende, glücksbringende, mit Zauber behaftete kleine Stadt Rheinsberg. Wir umarmen dich, Wolf und Kläre. Ach ja.
Wölfchen, ich stehe und warte.
Worauf?
Es sollte mich Ehrfurcht anwandeln. Wandelt aber nicht.
Das ist doch nicht möglich.
Ach, naja, es bedrückt mich ja auch.
Kein Schauer?
Nicht im Mindesten.
Na, dann gehen wir es mal rationaler an. Im Kurt-Tucholsky-Museum, beheimatet im Schloss. Peter Graf, der literaturwissenschaftlich-künstlerische Projektmanager des Hauses, geht mit mir durch die Ausstellung.
Wir sind hier am Beginn der Dauerausstellung, wo zum einen so die ersten Lebensjahre und der familiäre Hintergrund von Tucholsky erzählt und gezeigt wird. Aber im Mittelpunkt steht auch eben Rheinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte, weil Rheinsberg in die Literaturgeschichte eingeschrieben hat und das ist für Rheinsberg natürlich von großer Bedeutung. Und hier gibt es eine Erstausgabe von Rheinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte zu sehen, Verlagswerbung, ein Porträt von Else Weil, die sozusagen Pate stand für die Figur der Claire. Und mit Rheinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte, hat der damals noch sehr junge Kurt Tucholsky, der eigentlich bis dahin nur als Journalist, als Feuilletonist bekannt war, eben als Schriftsteller deutschlandweit Bekanntheit erlangt Und dieses Buch war sehr, sehr erfolgreich und hat sich bis 1930 120.000 Mal verkauft, was ein wirklich großer Erfolg gewesen ist. Und begründete das schriftstellerische Werk von Tucholsky. Es gab ja viele andere Publikationen, die dann auch noch sehr erfolgreich geworden sind. Eine enge Verbindung zum Rowohlt Verlag, einer der damals größten und wichtigsten Verlage in der Weimarer Zeit.
Aber der Einstieg ist ja in gewisser Hinsicht auch kurios, wenn man ansonsten das mal auf die Seite tut. Ich weiß, dass es noch viel mehr Erzählungen und auch Romane gibt. Es ist ja eigentlich auf den ersten Blick ein völlig atypischer Tucholsky, wenn man jetzt mal von seinem Humor absieht, der, glaube ich, auch als Feuilletonist mit sarkastischen Sprachspielen und allen möglichen Sachen eine große Rolle gespielt hat. Ist das den Leuten eigentlich bewusst, dass es eben nicht um Tucholsky als den Autor einer Liebesgeschichte alleine geht?
Natürlich ist diese Geschichte Rheinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte, in gewisser Weise ein bisschen untypisch, aber man muss sehen, wann sie entstanden ist. Das ist eben der wirklich noch sehr junge Tucholsky am Anfang seiner Laufbahn. Und diese Geschichte ist so erfolgreich gewesen, weil sie halt der Prüderie der wilhelminischen Zeit so einen Spiegel vorhält. Und das war ein Büchlein für die junge Generation, die halt einen anderen Lebensentwurf hatte, die freiere Moralvorstellungen hatte, die dieses Preußentum auch ziemlich in Frage gestellt hat. Und das wurde dann natürlich brutal durch den Ersten Weltkrieg zerstört, dieser Glaube an eine gute Zukunft, an, wenn man so will, auch ein anderes Deutschland, der Völkerverständigung. Das sind ja auch Themen, die Tucholsky immer sehr wichtig gewesen sind.
Und da spielt ja, glaube ich, auch eine Rolle, dass es ja ganz offensichtlich in Berlin ein wohlgehütetes, aber doch offenes Geheimnis war, wenn sich zwei junge Leute näher kommen und sie wollen mal zusammen sein. Und zwar nicht immer unter der Fuchtel von Mama, Papa, Dienstpersonal und allen möglichen anderen, zu sagen, pack doch mal die Koffer, haut mal ab nach Rheinsberg. Wie ist denn die Stadt Rheinsberg eigentlich damals mit diesem Image umgegangen?
Also ich glaube, dass diese Verbindung brandenburgische Provinz und die kleineren Städte, die halt auch durch Zugverbindungen an Berlin angebunden waren, dass es da seit Beginn des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall einen regen Austausch gab. Sommerfrischler, die halt gekommen sind, der Tourismus spielte eine immer größere Bedeutung. Keine Ahnung, wie prüde die Rheinsbergerinnen und Rheinsberger damals gewesen sind, aber es gab natürlich viel Freiraum, weil es gibt halt wundervolle Landschaften, es gibt Seen mit einsamen Buchten und man kann über den See paddeln und man kann halt irgendwie romantische Stunden verbringen, ohne dass jeder einem dabei zuguckt. Und das haben die Jugendlichen natürlich auch genutzt und Jahre später ja noch viel, viel mehr, wenn man so an die Wandervogelbewegung denkt. Das war ja etwas, was Hunderttausende Jugendliche gemacht haben, raus in die Natur, weg auch von der Obhut der Eltern, selbstbestimmt Tage oder Wochen im Sommer verbringen. Das war ja eine ganz wichtige Motivation für viele junge Menschen.
Ein Doppelzimmer für Sie und die Frau Gemahlin.
Da weiß alles, Wölfchen.
Seit wann gibt es das Museum und wie war die Entstehungsgeschichte?
Hier in dem Schloss war ein Diabetiker-Sanatorium bis zur Wendezeit. Nach der Wende, eigentlich im Übergang, gab es schon die Idee, dass es wegen der Verbindung von Tucholsky zu Rheinsberg hier eine Gedenkstätte geben sollte. Und dann hat der langjährige Leiter, der dieses Museum aufgebaut hat, Dr. Peter Bötig, gemeinsam mit der Hilfe anderer über Jahrzehnte dieses Museum geprägt. Also es gab auch viele Kooperationen mit Institutionen und das ist eben auch immer wichtig, damit man dann auch die Akzeptanz der Wissenschaft und der anderen musealen Akteure bekommt und sich erarbeiten kann.
Hier trifft man ja, glaube ich, auf sehr prominente literarische Namen, wenn es um Publikationen geht. Ich sehe hier die Weltbühne, ich sehe da drüben die Gartenlaube. Zeitschriften, die die Zeit des späten Wilhelminismus und vor allen Dingen in der Weimarer Republik ja nun sehr geprägt haben, wo Tucholsky ja auch tätig war, allerdings seltsamerweise immer unter anderen Namen.
Die Weltbühne ist natürlich irgendwie sein wichtigstes publizistisches Standbein gewesen über viele, viele Jahre. Eigentlich eine auflagenschwache Zeitschrift, aber eben sehr, sehr wirkungsmächtig. Und sie wurde halt von Siegfried Jacobson gegründet, als die Schaubühne war eigentlich ein Heft, das sich mit Theaterkritik, mit Kultur beschäftigt hat. Und erst nach Ende des Ersten Weltkrieges wurde sie halt umbenannt in die Weltbühne und öffnete sich dann auch hin zur Politik, zu gesellschaftlichen Fragen und war halt ein Forum, wo sehr, sehr viele der heute noch bekannten und bedeutenden, vor allen Dingen Schriftsteller, es sind erstaunlich wenige Frauen, die veröffentlicht haben in der Weltbühne, die Möglichkeit hatten, ihre Texte zu veröffentlichen. Und die Bandbreite der Autoren ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Aber eben auch die Tatkraft von Tucholsky, der halt unendlich viel geschrieben hat. Und weil das nicht immer ging unter dem Namen Kurt Tucholsky, weil die Weltbühne ist ein kleines, nicht besonders umfangreiches Magazin gewesen, hat er sich halt verschiedene Pseudonyme angeschafft, unter denen er dann eben geschrieben hat. Aber es war mehr als sozusagen zu kaschieren, dass immer er sozusagen hinter diesen ganz unterschiedlichen Texten stand, sondern er hat halt diesen verschiedenen Figuren eben auch bestimmte Textgattungen zugeordnet. Und so gab es halt verschiedene Typen. Der politische Journalist Kurt Tucholsky, der gleichzeitig der Literaturkritiker ist und der Satiriker und der Humorist und der Lyriker, das wird halt nicht unbedingt von allen so akzeptiert, weil diese Vielfalt des Schreibens und sich in all diesen Genres wirklich hervorragend ausdrücken zu können und bewegen zu können, das ist natürlich ein Talent, das sozusagen nicht jedem gegeben ist. Und so hat er einfach die Möglichkeit gehabt, sich hinter diesem Pseudonym ein bisschen zu verstecken und sich da ausleben zu können.
Und so wurde aus Kurt Tucholsky eben auch Peter Panther, Theobald Tiger, Ignaz Wrobel und Kaspar Hauser. Ja, es gibt eine wundervolle Rheinsberg-Ecke im Museum mit vielen Schätzchen. Das Museum soll und will aber natürlich den ganzen Autoren in seiner unglaublichen Vielfältigkeit darstellen. Auch für jüngere Generationen interessant?
Durch die politischen Veränderungen, gesellschaftlichen Veränderungen in Deutschland findet man halt im Werk von Tucholsky ja vieles, was einem ermöglicht, sozusagen Rückschlüsse auf die Gegenwart zu ziehen. Und das macht es interessant. Und ich glaube eben auch für eine jüngere Generation. Aber sie ins Museum zu locken und auch noch von weiter her ist natürlich nicht so einfach.
Wer sind denn die Besucher?
Naja, es gibt diejenigen, die extra wegen Tucholsky ins Museum kommen. Es gibt aber eben auch die, die Rheinsberg besuchen und das kulturelle Angebot, das da ist, insgesamt halt ausschöpfen. Und es gibt hier ein Kombi-Ticket, das heißt, man kann das Schloss an sich besuchen und dann gleichzeitig auch noch die Tucholsky-Dauerausstellung. Und das wird halt viel genutzt. Also es kommen hier auch Leute rein, die vorher noch nicht wussten, dass sie an dem Tag ins Tucholsky-Museum gehen werden, es aber mitnehmen, weil es sozusagen Teil des Angebotes ist. Oft aber auch wirklich sehr interessiert und inspiriert dann die Ausstellung wieder verlassen.
Wir sind in Rheinsberg und deshalb auch wieder zurück zum Ort, zu Claire und Wölfchen. Kann man heute noch auf Tucholsky-Spuren durch Rheinsberg wandeln?
Vieles von dem, was da beschrieben wird, gab es natürlich in der einen oder anderen Weise, bis hin zum Kahnverleih und irgendein Restaurant, in das man geht. Wenn man das Stadtzentrum und den Schlosspark und das Schloss sieht, das ist ja relativ schnell zu durchschreiten. Und natürlich sind es dieselben Wege, die man da heute nimmt, die Tucholsky damals genommen hat, weil viele andere gibt's halt nicht. Und das heißt, man ist auf den Spuren, aber auf so eine sehr sympathische Weise. Hier heißt zwar das Café dann Claire oder es gibt auch eins, das Tucholsky heißt und so weiter. Natürlich arbeitet man damit, aber das ist auch eher so eine Hommage. Aber es gibt jetzt nicht das große Merchandising rund um Kurt Tucholsky. Das würde auch nicht funktionieren, aber es gibt es in der Form auch nicht und das ist eben auch sehr sympathisch.
Und so stärke ich mich mit Milchkaffee und legendär gutem Birnenschmandkuchen im Café Claire am Marktplatz. Schaue um die Ecke und kaufe ein paar Rheinsberg-Bücher zum Verschenken in der Kurt Tucholsky-Buchhandlung. Hier darf das Buch noch leben. Anita Förster hat sie gegründet, inzwischen ist längst ihr Sohn eingestiegen und sie schaut nur mal gelegentlich vorbei. Ich habe Glück und die Seniorchefin erzählt mir etwas über die Geschichte dieser liebenswerten Buchhandlung, die weit in die DDR-Zeiten zurückgeht.
Also in Rheinsberg gab es schon immer eine Leihbibliothek. Und als die Dame Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre Richtung Westdeutschland ging, hat der damalige Volksbuchhandel dieses Lokal übernommen und daraus eine Volksbuchhandlung gemacht. Die eigentlichen Buchhandlungen hießen alle entweder nach Schriftstellern oder nach Politikern. Aber die Kleinbuchhandlung, die bekam alle so einen mehr oder weniger nichtssagenden Namen. Wir bekamen den Namen Volksbuchhandlung Unterhaltung und Wissen. Und das ging so bis zu Tucholskys 100. Geburtstag. Und da meinte ich, ich würde mir wünschen, dass die Buchhandlung mal den Namen Tucholsky bekäme. Und nun ist doch gerade der 100. Geburtstag. Es wäre doch ein Anlass. Meine Vorgesetzten, damals in Potsdam, waren nicht abgeneigt und wollten sich das überlegen. Es kam auch dann dazu, anlässlich Tucholskys 100. Geburtstag bekamen wir den Namen Volksbuchhandlung kurz Tucholsky verliehen. Ja, dann haben wir also unter dem Namen Volksbuchhandlung kurz Tucholsky weitergearbeitet. Dann kam die Wende und ich entschloss mich, bei der Treuhand für den Kauf der Buchhandlung zu bewerben, da mein Mann, der im Kernkraftwerk arbeitete, auch gleich entlassen wurde. Also sind wir hier eingestiegen. Wir waren schon immer literarisch interessiert und natürlich ging kein Weg an Tucholsky vorbei. Wir haben uns dann bemüht, Tucholsky-Ausgaben zu bekommen. In der DDR gab es eine Ausgabe, dieses kleine, was es heute noch gibt, rosa Bändchen, sehr hübsch gemacht mit den Originalillustrationen. Und da hatten wir das Glück, zur Wende mal 1000 Stück zu bekommen, was ganz Besonderes war. Denn wir hatten ja sonst immer so kleinere Stückzahlen in so einer kleinen Buchhandlung erhalten, egal was wir bestellt haben. Und mit Kurt Tucholsky fühlten wir uns dann sehr wohl und haben das auch ausgebaut, indem wir dann ständig alle Ausgaben von Tucholsky da hatten. Es gab nicht viel, Rowohlt hatte sehr viele Taschenbücher, mit denen haben wir gut zusammengearbeitet. Und so ging das eigentlich fröhlich weiter. Wir konnten zufrieden sein. Als ich dann in Rente ging, hat mein Sohn die Buchhandlung übernommen und trägt bis heute noch stolz den Namen Kurt Tucholsky Buchhandlung.
Hier sind noch Schätze zu entdecken. Also bleibt ruhig ein Weilchen, kramt und entdeckt und ganz wichtig, kauft auch was. Denn der Buchhandel allgemein wie speziell hat's schwer. Gerade wenn man den Namen eines großen Literaten des 20. Jahrhunderts auf dem Ladenschild stehen hat und ihn zweifelsfrei schätzt.
Er bedeutet mir sehr viel, weil er schon immer ein fortschrittlicher, geradliniger Mensch war. Er war ja erstmal nicht gerade Pazifist, er ist ja freiwillig in den Ersten Weltkrieg gezogen, hat sich aber gewandelt. Und das hat uns auch imponiert, dass man noch seine Meinung mal korrigieren kann. Sein einerseits politisches Werk und Anliegen, aber auch die unterhaltende Seite mit Kripsholm und eben diesen Rheinsberg-Büchlein hat uns sehr gut gefallen. Und wir haben interessiert sein Leben verfolgt bis zu seinem tragischen Tod. Und bis heute finden wir Tucholsky noch lesenswert. Und wir merken es auch an den Zahlen, die unsere Buchhaltung hier auswirft, dass auch die Tucholsky-Bändchen immer noch beliebt sind. Und wir sorgen auch mit in unseren Diskussionen und Meinungen dafür, dass das so bleibt.
Ein Specht.
Es ist kein Specht. Nein, ein Specht ist es nicht.
Aber Claire.
Es ist eine Schleiereule.
Auf der Suche nach Claires Schleiereule laufe ich zum See, setze mich auf eine Bank, schaue direkt in den Schilfgürtel und stelle fest, dass auch ich ein wenig verliebt bin. In Rheinsberg, in Claire, in Tucholsky, ins Lesen und Träumen, in die Sehnsucht und in die Natur, in die ich gerade schaue.
Wer hier in Rheinsberg ist, der hat nichts verkehrt gemacht, weil es ist einfach so. Es ist klein, es ist merkig, aber es hat so seine Ruhe. Ich habe dieses Jahr eine Paddeltour begleitet und dann sind wir in einen See eingebogen, wo es keine Motorboote mehr gab. Und auf einmal, als wir dann so mitten auf dem See waren, haben alle aufgehört zu paddeln und haben sich 10 Minuten treiben lassen, ohne was zu sagen. Die haben einfach diese Natur in sich eingenommen. Die waren so fasziniert, so etwas zu erleben. Ne? Also man kann ja nach Kanada fahren und da sich den Indian Summer anschauen, aber es war genau hier vor der Haustür.
Danke fürs Mitträumen. Macht dir auch viel mehr Spaß.
Rheinsberg gefällt mir, Wölfchen.
Ja, es ist ein hübscher Ort. Ihr beide passt gut zusammen. Hm.
Berlin ist so groß, hm?
Und so laut.
Alle Leute haben immer so schrecklich viel zu tun.
Das ist das Leben.
Das ganz schnell vorbeigeht.
Beeilt sich ziemlich.
Weißt du, was ich jetzt für ein Gefühl habe, Wölfchen? Du darfst nicht lachen. Im Moment geht es ganz langsam. Das Leben.
Ja. Es ist nett zu uns.
Du, ich möchte schrecklich gern den großen Bären sehen. Machst du mal das Fenster auf?
Bitte denkt an die Abos bei Spotify, Google, Apple, Amazon, Podimo oder Radio.de und natürlich auch an das Seitenabonnement. Kostet nichts und bringt euch eine Menge. Nächste Woche geht's ins Hotel und das hat sehr viel mit Lifestyle zu tun. So long und tschüss.